Sie ist eine Frage, die vielleicht auch andere interessieren könnte. Sie bezieht sich auf etwas, das ich in der Einleitung und auch gestern, wohl hauptsächlich gestern gesagt habe, in Verbindung mit Vers 1 im Epheserbrief. Paulus bezeichnet sich dort als Apostel. Und da erhebt sich die Frage, was ist es um diesen Begriff? In Kapitel 2 und 3 spricht er vom Fundament der Apostel und Propheten. Da steht Apostel in der Mehrzahl. Und die Frage ist, was sind das für Apostel und Propheten, die ein Fundament bilden? Oder die uns ein Fundament gegeben haben? Na, im Griechischen könnte das in zweierlei Weise aufgefasst werden. Wenn es heißt Fundament der Apostel und Propheten, dann könnte es heißen, es sei ein Fundament, das Apostel und Propheten hingelegt hätten und auf dem jetzt gebaut würde. Es würde eines sein, dass sie dort aufgerichtet oder hingelegt hätten als Fundament. Das wäre das Wort Gottes. Die andere Möglichkeit, sprachliche Möglichkeit, ist die, dass sie selbst das Fundament wären. Im Griechischen kann man den zweiten Fall, den Westfall, so gebrauchen. Fundament der Apostel und Propheten könnten wir auf Deutsch so übersetzen. Fundament, das heißt die Apostel und Propheten. Es wäre also eins dasselbe. Ich glaube allerdings, dass das Erstere das ist, was Paulus meinte, wenn er von diesem Fundament sprach. Denn Jesus Christus ist eigentlich das Fundament und sein Wort. Und ich denke, es ist das Wort, das Apostel und Propheten uns hinterlassen haben, als eine Botschaft, die sie direkt von Jesus Christus bekamen, sodass er das Wort, das Fundament ist. Sie haben das Fundament gelegt, weil sie die Botschaft von Jesus gelegt haben. Und in dieser Botschaft kommt Jesus zur Sprache, sodass er das Fundament ist. In diesem Sinne auch der Eckstein. Eckstein heißt, dass er der Maßgebende im Fundament ist. Nun ist die Frage, gibt es solche Apostel immer noch? Und da gibt es verschiedene Strömungen. Es gibt zum Beispiel Strömungen, die das in Betracht ziehen, dass die ersten Apostel und Propheten, das heißt prophetische Menschen, die die Offenbarung von Gott bekamen, zum Beispiel bei den Schreibern des Neuen Testamentes haben wir ja nicht nur Apostel. Wir haben Matthäus, wir haben Johannes in den Evangelien. Aber weder Markus noch Lukas waren Apostel in diesem ersten Sinne. Die Apostelgeschichte ist auch von Lukas verfasst. Dann kommen die Briefe. Zuerst die Briefe des Paulus, die sind natürlich von einem Apostel verfasst. Der letzte Brief in unserer Bibel ist Philemon von dem Apostel Paulus. Dann kommen andere Briefe in verschiedener Reihenfolge, aber hier sind dann die anderen Briefe, Hebräer bis Offenbarung. Übrigens, Offenbarung ist auch ein Brief. Ein Brief, der von Johannes geschrieben wird, aber zum großen Teil oder in starkem Maße von Jesus diktiert. Wer den Hebräerbrief geschrieben hat, wissen wir nicht. Das ist nicht ein Apostel, das sagt er selbst indirekt, aber er gibt das zu verstehen. Er hat seine Botschaft offenbar von anderen Aposteln bekommen, aber er selbst ist nicht ein Apostel. Judas, der das zweitletzte Buch unseres Neuen Testamentes geschrieben hat, ist wie Markus und Lukas auch kein Apostel, aber er gibt uns, wie der Hebräerschreiber, Offenbarung Gottes. Petrus und Johannes, die auch in diesem Bereich uns Briefe hinterlassen haben, 2 Petrusbriefe, 3 Johannesbriefe, neben der Apostelgeschichte. Die waren Apostel. Aber der Hebräerschreiber und Judas und Markus und Lukas, Diese Beitragenden zum Schrifttum des Neuen Testamentes waren nicht Apostel, aber sie waren Propheten. Warum? Weil sie uns göttliche Offenbarung gegeben haben. Und das ist, was ein Prophet ist. Ein Prophet ist jemand, der Offenbarung, die Gott ihm gibt, weitergibt. Er bekommt Licht von Gott, direkt von Gott, und gibt dieses Licht dann weiter. Und dann erhebt sich die Frage, gibt es diese heute noch? Und da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Es gibt die eine Richtung, die hat es schon lange gegeben, seit den ersten Jahrhunderten, nachdem die Apostel gestorben waren, hat es immer wieder Leute gegeben, die meinten, auch sie würden direkt Licht von Gott bekommen, so wie die Apostel und die ersten Propheten. Das geht dann weiter, immer wieder gibt es Leute, die behaupten, Offenbarungen von Gott zu bekommen, bis in die heutige Zeit. Heute verbindet man das sehr stark mit Pfingstern und Charismatikern, aber nicht nur diese behaupten, oder solche behaupten, Offenbarungen von Gott bekommen zu haben. Im vorigen Jahrhundert hat es eine Bewegung gegeben, die nannte sich die Apostolische Bewegung. Heute nennt man sie vielleicht die Altapostolische. Aus dieser Bewegung kam eine Bewegung hervor, die dann die Neuapostolische Bewegung hieß. Die ist heute eine Kirche, Neuapostolische Kirche. Beide Bewegungen, beide Kirchen betonten, dass Gott heute noch direkt Offenbarungen geben würde an Menschen. Und diese wären dann gleichsam diese Offenbarungsträger. Die Neuapostolische Kirche kann dann einen solchen Träger auch direkt Apostel nennen. Da denkt man an diese ersten Apostel, die direkt ihre Botschaft direkt von Gott bekamen. Also Apostel und Propheten, das weiß man, waren Menschen, die ihre Botschaft damals von Jesus Christus, von Gott bekamen. Da war ich einmal in einer Gemeinde vor einigen Jahren. Achim dürfte vielleicht den Studenten noch kennen, der mich dort einlud. Dann stellte es sich heraus, ich bin im Haus eines der Leitenden. Und dann kommt die Rede auf Apostel zu sprechen. Gibt es heute noch Apostel? Und dann stelle ich fest, dass er Apostel ähnlich so auffasst, ähnlich wie diese ersten Apostel in der Bibel, die eine gewisse Autorität ausüben. Und das ist übrigens in einigen charismatischen Kreisen sehr stark. Das nicht so stark vielleicht, dass sie ihre Offenbarung direkt von Gott bekommen, aber dass sie eine Autorität ausüben. Auffallend ist übrigens, dass gerade in den Kreisen, die behaupten, vom Heiligen Geist geführt zu werden und eine gewisse Freiheit vertreten worden, dass gerade in solchen Kreisen scheinbar ein Bedürfnis nach Autorität ist, sodass gerade in diesen Kreisen die sogenannte Hirtenbewegung sich sehr stark verbreitet hat. Das heißt, jeder Christ muss seinen Hirten haben. Es gibt auch andere Christen, die so denken, die müssen ihren Seelsorger haben. Die gehen in eine Gemeinde, die zwar einen Hirten hat einen Pastor oder einen Prediger, das wäre dann der Seelsorger. Aber ihr Seelsorger ist jemand, der 200 Kilometer weg wohnt, ja? Und zu dem laufen sie, wenn sie Probleme haben. Das ist also ein Unikum, das wirklich nicht biblisch ist, nicht normal ist. Überhaupt spricht die Bibel nicht von solchen Seelsorgern. Dieser Begriff ist der Schrift fremd. Aber das sei nun dahingestellt. Also es gibt diese Auffassung, dass es heute noch Apostel und Propheten geben könnte, in diesem ersten autoritativen Offenbarungssinne. Und dann gibt es noch eine andere Auffassung. Und das ist die, dass es zwei Arten von Aposteln und Propheten in der Schrift gibt. Und bei näherem Hinschauen in den biblischen Text stimmt das auch. Da spricht zum Beispiel Paulus von zwei Ebenen von Prophetie im 1. Korintherbrief in Kapitel 14. Da gibt es Christen in Korinth, die prophezeien. Sie sind also Propheten. Aber Am Ende des Kapitels sagt Paulus, wenn jemand der Meinung ist, er sei ein Prophet, das kann auch zu Recht sein, ja, aber er meint nun diese Gabe zu haben, dann soll er wissen, was ich sage, ist Gebot des Herrn. Mit anderen Worten, auch wenn Paulus das anerkennt, dass es in Korinth prophetisches Reden gibt, das Reden hat sich seinem Reden zu unterordnen. Das fällt auf. Paulus sagt, was ich sage, das spricht der Herr. Was die Korinther sprechen, ist nicht so zu identifizieren. Die können nicht sagen, so spricht der Herr. Übrigens behaupten viele heute in solchen Kreisen, die Offenbarung zu bekommen, meinen, dass sie so sprechen müssten. Sie sagen, Gott hat mir eine Offenbarung gegeben, dann leiten sie die Weitergabe dieser Offenbarung ein mit dieser Formulierung, so spricht der Herr. Aber sie lügen dabei, denn das möchte ich auch behaupten, solche Offenbarungen gibt der Herr heute nicht. Und ich kann die Brüder, die Ausleger verstehen, die sagen, heute gibt es nicht mehr Apostel und Propheten. Dabei müssen wir wissen, wenn wir das einmal hören, das sind dann meistens Fundamentalisten, das heißt solche, die evangelikal sind und wirklich der Auffassung sind, dass die Bibel das unfehlbare Wort Gottes ist. Und aufgrund des Wortes Gottes behaupten sie, dass es heute keine Apostel und Propheten gebe. Was sie meinen, ist dieses, dass es nicht mehr diese Apostel und Propheten gibt, die damals uns das Wort Gottes gegeben haben und im Namen des Herrn sprachen und direkte Offenbarung von Gott bekamen. Und da gehe ich eins mit ihnen. Nur bin ich der Auffassung, dass sie noch nicht genau genug ihre Bibel gelesen haben. Und das kommt auch bei Theologen vor. Das muss ich selbst lernen, dass ich oft meine Bibel nicht genau genug gelesen habe. Jeder von uns kann noch zunehmen an Erkenntnis. Jeder von uns sollte am Lernen bleiben. Und in diesem Fall, denke ich, kann man noch weiter lernen. Wenn wir merken, dass Paulus selbst einen Unterschied macht zwischen sich selbst als Prophet und den Propheten in Korinth. Denn wenn beide direkt vom Herrn sprechen würden, dann dürfte Paulus das nicht so sagen. Denn dann müsste Paulus zugeben, was die in Korinth sagen, hat Jesus ihnen direkt gegeben und ich darf nicht daran rütteln. Wer von uns darf schon sagen, was die Bibel sagt, das ist zwar prophetisches Reden, aber ich habe ein Wort Gottes bekommen und jetzt geht es nach meiner Auffassung. Ja? Das sagen wir nicht, das dürfen wir nicht sagen. Die Bibel ist das Wort Gottes und wir unterstellen uns dem Wort Gottes. Ja? Und wenn das Wort Gottes wäre, was die in Korinth sagen, dann dürfte Paulus nicht sagen, dass sie sich ihm zu unterstellen hätten, denn das sagt Jesus. Ja? Und dann muss sich Paulus Jesus unterordnen. Aber das tut er nicht. Er sagt, nicht ihr, sondern nur ich spreche direkt von Jesus her. Wenn Petrus spricht, das anerkennt er. Petrus anerkennt, wenn Paulus etwas im Namen des Herrn spricht. Ja? Die Apostel unter sich, die erkennen das, wenn der andere im Namen des Herrn spricht. Das lassen sie stehen. Ja? Das anerkennen sie als Wort Gottes, als Schrift, als heilige Schrift. Aber in diesem Fall kann Paulus das nicht. Warum nicht? Weil, was in Korinth als Offenbarung gegeben wurde, nicht Wort für Wort direkt von Gott kam. Und dennoch erleuchtet Gott uns. Jeder von uns, wie der Christ ist, erlebt das. Manchmal ist es so, wenn wir wissen, wir haben irgendwo das Wort auszuteilen. Wir sind also dran, wir sind angefragt worden, eine Predigt zu halten oder das Wort Gottes weiterzugeben. Dann überlegen wir uns schon, was soll ich dann sagen? Und dann beten wir darüber. Und das ist sehr verschieden, wie wir dann, die Erfahrungen, die wir dann machen, sind sehr verschieden. Manchmal kommt einem nichts Besonderes, auch wenn man schwer und intensiv betet. Und dann Weiß man aber, ich habe das Wort Gottes auszurichten und dann entscheide ich mich einfach. Das Wort Gottes ist ja voll von Gottes Wort, ja. Und ich darf alles weitergeben, ja. Und dann entscheide ich mich einfach. Mir ist vielleicht vor einiger Zeit etwas wichtig geworden. Ja, das könnte ich sagen. Und ich entscheide mich dafür. Das darf man. Denn wir sind grundsätzlich Boten des Herrn und wir geben sein Wort weiter. Wir brauchen keine besondere Führung da. Aber nicht immer ist es so. Da kann es sein, dass man wirklich eine besondere Führung bekommt. In seinem Denken, das heißt. Nicht eine Offenbarung, aber doch ein Denken. Im Denken wird man immer wieder doch gedrängt in eine gewisse Richtung. Und dann kann es vorkommen, dass ein Bruder vor die Gemeinde tritt und sagt, mir ist ein Wort aufs Herz gelegt worden und ich möchte das euch weitergeben. Das ist schön. Aber das ist keine direkte Offenbarung, sodass die Gemeinde sich jetzt diesem Wort unterstellen müsste. Sondern Gott hat dem Bruder etwas aufs Herz gelegt und der Bruder muss die Worte finden, es weiterzugeben. Und so, denke ich, war es in Korinth. Das war Verkündigung, Last auf das Herz dieser Christen gegeben, aber sie mussten die eigenen Worte finden, das zu sagen. Das ist das eine Beispiel vom Propheten. Das andere Beispiel ist von den Aposteln. Wie ich schon sagte, hat es verschiedene Apostel. Es hat solche, Paulus, Petrus, Johannes, die Nachfolger Jesu gewesen waren, bis auf Judas, erleben die anderen, die Apostel, dann die Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn und sie sind dann die ersten Seelsorger, die ersten Hirten der Gemeinde Jesu in Jerusalem. Das sind Apostel Jesu und später kommt, wie eine Spätgeburt, Paulus hinzu. Man darf auch noch Jakobus, den Halbbruder des Herrn, hinzunehmen, der sich im letzten Moment bekehrt. Und er wird auch offenbar als Apostel genannt in der Apostelgeschichte, sodass man praktisch 14 Männer hätte, die im ersten Sinne Apostel wären. Die ihre Botschaft von Jesus Christus direkt als Offenbarung bekommen hatten und diese dann weitergeben, so dass sie sagen könnten, dies ist Wort des Herrn. Sie können genauso sprechen wie ein Prophet im Alten Testament, so spricht der Herr. Sie sind Gesandte Jesu. Aber dann hat es auch andere Apostel. Es hat Barnabas, es hat Timotheus, Silas. Timotheus und Silas werden im ersten Thessalonicher Brief Apostel genannt. Titus tut dieselbe Arbeit, könnte auch diesen Titel tragen. Aber diese haben nicht dieselbe Autorität. Sie haben keine direkten Offenbarungen von Gott bekommen, wie Paulus und Petrus und Johannes. Sie haben ihre Botschaft von anderen Aposteln oder von anderen Christen bekommen. Sie sind treue Diener. Und wie ich gestern wohl sagte, wir nennen diese Gruppe von Verkündigern, die missionarisch gearbeitet haben und auch Lehrer der Christenheit gewesen sind, wir nennen sie Missionare. Wir haben in der deutschen Sprache ein Problem. Wir haben heute zwei Wörter für diese Gruppe von Sendboten. Wir haben das eine Wort Apostel, beides sind Fremdwörter. Das eine Wort Apostel kommt vom Griechischen, das haben wir von der griechischen Sprache übernommen. Und das andere Wort Missionar haben wir von der lateinischen Sprache übernommen. Missio heißt Send und Missionar ist der Gesandte. Aber es bedeutet praktisch dasselbe als Apostel. Und nun ist es so gewachsen im Christentum, dass das Wort Apostel, weil es in der Bibel vorkommt, reserviert wird für die ersten Apostel, die uns Wort Gottes gegeben haben. Und das sind für uns die heiligen Boten Gottes. Solche gibt es nichts mehr. Und wir können verstehen, wenn jemand sagt, solche Apostel gibt es nicht mehr. Tatsächlich, solche nicht. Aber es gibt Missionare. Wir sprechen von Missionaren. Aber wenn wir das übersetzen, dann müssen wir sagen, es gibt heute Apostel. Denn ein Missionar ist ein Apostel. Ja? Das ist dasselbe Wort. Wir genieren uns nur, die Apostel zu nennen. Verstehen Sie das? Ja, wir haben Hemmnisse, weil Apostel für uns etwas Besonderes ist. Übrigens hat die Missionslehre hier an dieser Stelle ein sehr großes Problem, sowohl im englischen Sprachraum als im deutschen Sprachraum. Wie das im Französischen ist, weiß ich nicht. Aber in diesen beiden Sprachen und in diesen zwei Sprachbereichen haben wir einen sehr großen Anteil der Weltmission, sodass die ganze Weltmission unter diesem Problem leidet, die Missionsarbeit. Dadurch, dass wir diese zwei Begriffe haben, dadurch, dass wir zwei Begriffe haben, das eine Wort Apostel, das sich auf die ersten Apostel bezieht, und das Wort Missionar, das nicht in der Bibel steht, in unseren Übersetzungen, aber das steht für die heutigen Sendboten, die wir, die heute hinausgesandt werden, um das Evangelium zu verkünden. Dieses Wort findet sich nicht in der Bibel. Folge: Die Missionslehre ist abgekoppelt in starkem Maße von der Bibel. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung bezeugen, denn ich bin selbst, gelte selbst in Nordamerika, von wo ich herkomme, als Missionar. Also ich bin in diesem Bereich. Zweitens, ich bin an der Hochschule gewesen, wo Missionslehre gelehrt wird. Ich habe mich damit befassen müssen. Ich selbst bin Lehrer. Und da ist die Frage, wie wird man mit diesem fertig? Und ich merke, und ich habe mich früher, heute vielleicht nicht so stark, heute nicht so stark, aber früher habe ich mich sehr stark für Missiologie, das heißt, das ist die Lehre von der Mission, sehr stark damit beschäftigt, mit der grundsätzlichen Lehre von der Missionsarbeit. Und wenn Sie Bücher lesen, Sie studieren diesen Bereich, dann merken Sie, dass in diesem Bereich, was gelehrt wird, in sehr starkem Maße auf Erfahrung beruht und nicht so sehr aufgrund des Wort, auf das Wort Gottes gegründet ist. Und das kommt dadurch, dass dieser Begriff Mission nicht in der Bibel vorkommt. Missionar kommt nicht in der Bibel vor. Sie können das nachschauen in der Konkordanz. Das Wort Mission gibt es nicht in der Konkordanz. Ja? Missionar auch nicht. Da müssen Sie aber wissen, dass das eine andere Vokabel ist, die in der Bibel Apostel heißt. Ja, wenn das der Fall ist, dann kann man aber sehr schnell eine biblische Lehre von der Mission aufbauen. Und wissen Sie, manches könnte korrigiert werden und gesunden. Ich weiß von der Problematik des Missionars. Ich bin an beiden Enden gewesen, in der Organisation. Ich bin in der Leitung gewesen und habe Missionare, bin verantwortlich gewesen für Missionare. Und ich bin auf dem anderen Ende gewesen als jemand, der mit dem man umgeht. Und ich habe selbst mit Problemen ringen müssen in dieser Frage, wie verhalten sich die Missionare gegenüber Missionsleitung und so weiter. Und dann gegenüber Gemeinden. Und man ist hier im Schwimmen. Ja? Die Erfahrung soll es nun liefern. Und dann bleibt es offenbar oft dann, bleibt die Frage dann, ja, wessen Erfahrung ist jetzt besser? Einmal, als wir in einer Missionsgesellschaft, in der ich mich befand, eine schwere Krise hatten, hatte man einen Missionaren aus Afrika eingeladen. Und der sollte jetzt zu uns auf unserer Missionarskonferenz sprechen. Und tatsächlich, Sie würden es vielleicht nicht glauben, aber tatsächlich war er der Auffassung und hat das auch der Missionsleitung wohl nahegelegt. Wir als solche, die hier in Europa arbeiteten, Frankreich, Italien, Luxemburg vielleicht, ich weiß nicht genau wo da alles, Holland, Deutschland, diese Mitarbeiter, zum Teil in katholischen Ländern, zum Beispiel, zum Teil in evangelischen Gegenden, diese sollten sich zusammentun, jeweils in ihren Regionen und auf Stationen wohnen, wie man das in Afrika tat, ja? Auf Missionsstationen. Er kam nun von einer ganz anderen Ecke her. Und als er das sagte, als ich das hörte, fragte ich mich, und wir haben es überhaupt grundsätzlich gefragt, was ist denn eigentlich unser Problem? Worauf ist das zurückzuführen? Und dann merkte ich, in der allgemeinen Missionsarbeit denkt man in Nordamerika, in diesen Sendungsländern, Europa ist ja in starkem Maße ein Missionsfeld geworden durch die Abtrennung vom Osten, wo das Evangelium viel stärker zu Hause war vor dem Krieg. Ja. Die neue Generation weiß das vielleicht nicht mehr, aber das ist die Geschichte einfach. Man muss wissen, dass Deutschland, das weiß man auch, dass Deutschland ein missionarsendendes Land war. Aber wo kamen die Missionare her? Die Erweckungen, der große Teil des evangelischen, wirklich biblischen Raums, war das, was später Ostdeutschland wurde. Und Westdeutschland war stark katholisch. Es gab hier evangelische und auch Freikirchen. Aber nach dem Krieg war auch da so viel zerstört, dass man praktisch von Grund auf anfangen musste, vielerorts. Ja. Sodass, und das hat man dann auch später zugegeben, immer wieder haben Theologen zugegeben, unsere Situation ist wieder wie ein Missionsfeld. Deutsche Theologen haben das gesagt. Also, jetzt hatten wir dieses in unserer Missionsgesellschaft dieses Problem der Identität. Was sind wir jetzt eigentlich? Wie soll das Ganze geschehen? Wie soll das gemacht werden? Und dann kam mir der Gedanke, es ist doch interessant. Überall, wo Missionsarbeit geschieht, in der ganzen Welt, ist normalerweise der Missionar, der dorthin kommt, der Erste, der das Evangelium hat. Er bringt das Evangelium. Er geht nach Südamerika, nach Chile, Argentinien, Ecuador und so weiter. Er geht nach Thailand, nach China und so weiter. Dort sind Heiden, Afrika, Indien, Asien und so weiter. Das sind Heidenländer, Missionsländer, und er kommt nun aus einer Gegend, wo es das Evangelium hat, und er bringt ihnen jetzt das Licht, denen, die in Dunkelheit sind. So sind wir aufgewachsen. Dunkle Länder, die jetzt das Licht des Evangeliums bekommen. Das bringt es mit sich, dass der Lichtträger, sprich der Missionar, die Autorität ist. Er sagt auch den Leuten, es gibt einen Gott im Himmel. Oh, das ist neu, ja? Ja, und dieser Gott hat einen Sohn. Und er hat uns lieb, und er hat seinen Sohn für uns gegeben. Und den haben sie getötet und so weiter. Und die Leute tun den Mund auf, das gibt es. Ja, ja, sagt der Missionar. Also sie sagen, sie lassen sich von ihm sagen, er ist die Autorität, er sagt die Wahrheit, sie sind die Empfänger. Und jetzt glauben sie, und jetzt ist er die Autorität, er kennt die Bibel und er sagt, wie es getan werden muss. Verstehen Sie? Er ist die Autorität. Und so wachsen sie als Gemeinden heran. Die ganze Missionsarbeit ist jetzt abhängig vom Ausland. Aber es gibt eine Ausnahme in dieser ganzen Missionsgeschichte. Ein Missionar, der von England oder Nordamerika kommt und nach Europa kommt, sprich nach Deutschland, in die Schweiz, in Länder, wo das Evangelium schon lange war. Paulus kam ja schon nach Philippi mit mir. Das war das erste Mal, als das Evangelium in dieser Form nach Europa kam. Das war schon im ersten Jahrhundert so. Der Missionar, der in unserer Zeit von dort nach Europa kommt, der kommt in ein Land, wo das Evangelium vor ihm da gewesen ist. Und es gibt Christen da. Und es gibt Kirchen, Gemeinden da. Und er hat nicht dieselbe Autorität. Und wir können nicht so arbeiten wie in Afrika. Und dann merkte ich, aha, wir sind Brüder unter Brüdern. Kollegen unter Kollegen. Ich darf nicht so tun, als ob ich hier der Erste bin, der ihm jetzt die Wahrheit bringt. Nein, es sind hier Leute, die kennen den Herrn Jesus. Es sind nur nicht genug. Und wir wollen jetzt mithelfen. Ja. Das haben wir auch lernen müssen. Jetzt können Sie vielleicht amerikanische Missionare und Reich Gottesarbeit etwas besser verstehen. Die ringen mit diesen, mit ihrer eigenen Identität. Ich habe eine Zeit lang gerungen und gefragt. Ich hatte mit Studenten gearbeitet, ich hatte Evangelisationen gehalten, Bibelwochen und so weiter. Ich nahm Gelegenheiten wahr, das Wort Gottes weiterzugeben. Bis ich in eine Krise, Identitätskrise kam, persönlich. Und dann fragte ich mich, wo steht in der Bibel, was du machst? Wo steht das? Bist du jetzt wirklich jemand, der nach dem Wort Gottes handelt? Oder was tust du eigentlich? Benutzest du das Wort Gottes? Aber dein Dienst ist nicht gekennzeichnet vom Wort Gottes. Das war eine starke Herausforderung, bis ich merkte, wer ich war im Lichte der Bibel. Und dann stellte ich fest, dass Gott mich gerufen hat, das war mir klar. Dass ich das Wort Gottes lehren sollte, war auch klar. Ich hatte zwar evangelisiert, aber das war nicht meine erste Aufgabe. Ich war eigentlich ein Lehrer des Wortes Gottes. Und dann fragte ich mich, wer bist du im Worte Gottes? Und dann habe ich mich dort gefunden. Und jetzt müssen Sie nicht schockiert sein. Aber wenn ich jetzt weg von mir schaute und mich jetzt hinein in die Bibel versetzte und von der Bibel her mich selbst heute betrachtete, dann musste ich sagen, die Bibel spricht von solchen Leuten, die das tun. In der Bibel tun auch Leute diese Arbeit, aber dort heißen sie Apostel. Verstehen Sie das? Markus, Silas, Timotheus tun dieselbe Arbeit wie Paulus und so weiter, aber die haben nicht dieselbe Autorität. Das hieß nicht, dass ich jetzt ein Paulus war, hieß nur, dass ich auch unterwegs war. Ich war kein Hirte in einer Ortsgemeinde, ich war auch kein Prophet, ich war auch kein echter Evangelist. Ja, was war ich denn? Es gibt vier Reich Gottes Arbeitsgruppen und Jesus nennt sie in Epheser Kapitel 4. Und welchen von diesen vier war ich jetzt? Dann musste ich sagen, ich bin ein Apostel. Aber ich heiße nicht Apostel, ich will mich auch gar nicht Großapostel nennen, weil man das verwechseln könnte. Weil man denken könnte, Apostel, hören Sie diese Vokabel? Ja, aha, der sagt, er ist Apostel. Ja, was meint er nun? Ja? Nein, nein, solche Assoziationen wollte ich auf keinen Fall hervorrufen. Und ich bin auch der Auffassung, dass man biblische Wahrheiten auch mit anderen Vokabeln kleiden kann. Ich muss nicht Apostel heißen, um es zu sein. Ich kann einfach die Arbeit tun und wie man mich nun nennt, ob das ein Professor ist oder ob das ein Prediger ist oder ob das ein reisender Bibellehrer ist. Im Telefonregister bin ich offenbar, sagt meine Frau, als Lehrer eingetragen. Gut, jetzt bin ich ein Lehrer. Könnte Prediger sein, ich könnte reisender Referent sein, freier Referent ist, was ich eigentlich im heutigen Denken wäre, ein reisender freier Referent. Aber das macht nicht so viel aus. Verstehen Sie jetzt, was ich meine, wenn ich sage, es gab in der Bibel zwei Arten von Aposteln. Wenn ich sage zwei Arten, dann nicht, weil der Dienst verschieden war, sondern weil die Autorität verschieden war. Und wenn das einmal klar wird, dann würden, glaube ich, auch die sagen, es gibt heute keinen Apostel, zugeben, ja, diese gibt es schon, denn sie glauben auch an Missionsarbeit. Ja. Wenn man diesen Unterschied macht, dann sind wir uns einig. Ja? Die Apostel wie Petrus und Paulus, die gibt es nicht mehr, die sind ausgestorben, die Bibel ist fertig. Das ist genug mir, auch von diesem Wort Gottes leben wir. Aber diese Botschaft muss weitergetragen werden, sie muss gelehrt werden, am Fundament muss weitergearbeitet werden und so weiter. Und das wollen wir Schulter an Schulter tun, miteinander. Ja, das war nun eine lange Antwort auf eine sehr kurze Frage. Ich hoffe, dass ich Sie nicht übermüdet habe. Kommen wir nun. Ich wollte Sie nicht dadurch entmutigen, weiter Fragen zu stellen. Also ich kann mich auch kurz fassen, wenn Herr Gnadig. Kommen wir zum zweiten Kapitel im Epheserbrief. Leider habe ich den letzten Teil von Kapitel 1 und den Anfang von Kapitel 2 gestern Abend in einem Galopp überdacht. Aber Sie können ja weiterarbeiten. Ich muss ja nicht alles Ihnen mit dem Löffel weitergeben, nicht wahr? Sie sind ja auch fähig, das habe ich auch gehört und das glaube ich auch, selbst zu arbeiten. Aber wenn Sie ein Gerüst bekommen, dann kann das schon eine Hilfe sein. Kapitel 1, Verse 1 und 2 gelten als der Briefeingang. Und dann kommt der Hauptteil des Briefes, der bis zu Kapitel 6, Vers 20 geht. Und dieser Hauptteil kann aufgeteilt werden in etwa 5 oder 6 Teile, wovon Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 2, Vers 3 der erste Teil wäre. Und dieser erste Teil wäre also zu überschreiben, die Vorrechte, die himmlischen Vorrechte der Gemeinde sind Gegenstand des Gebetes. Die ersten drei Kapitel könnte man so überschreiben, von den himmlischen Vorrechten der Gerechten, der Geretteten. Von den himmlischen Vorrechten der Geretteten. Und diese Vorrechte sind in Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 2, Vers 3 Gegenstand des Gebetes. Das heißt, Paulus betet darüber. Und zwar in zweierlei Form. Kapitel 1, Vers 3 bis 14 ist die Gebetsform ein Loben. Paulus lobt Gott für die Vorrechte, die wir als die Geretteten, als die Gemeinde haben. Das alles ist ein Satz des Lobes. Und dann geht er über zur Fürbitte. Zuerst, am Anfang 15 und 16, erzählt er, wie er dazu gekommen ist, was er eigentlich tut. Er betet nicht nur, sondern er dankt auch. Aber dann kommt doch der Hauptteil des Restes des Kapitels in Form von Fürbitte. Da tut er oder erzählt er, wie er Fürbitte tut für seine Leser, die diesen Brief zu lesen bekommen. Die Leser sind ja Christen wahrscheinlich in Ephesus und im ganzen Lande hinter Ephesus, denn Ephesus liegt ja am Meer. Und das ganze Land hinter Ephesus hat mehrere Gemeinden, in denen Christen sind. Und die bekommen diesen Brief, dürfen diesen Brief lesen. Und für diese Lesenden betet Paulus. Was betet er? Dass sie noch bessere Einsicht bekommen möchten in die Vorrechte des Evangeliums, in die himmlischen Vorrechte, die wir als Gemeinde Jesu bekommen haben, im Heil, in der Rettung Jesu, im Evangelium. Ja, das geht dann bis zu Kapitel 2, Vers 3, wie gesagt. In dem letzten Teil, Kapitel 1, Vers 19 bis Kapitel 2, Vers 3, geht es darum, dass die Leser erkennen möchten, offene Augen bekommen möchten für die Kraft, die ihnen zur Verfügung steht. Gott hat sie offenbart in Jesus Christus, als er von den Toten auferweckt wurde, gen Himmel geführt wurde. Gott hat ihn gen Himmel genommen und jetzt regiert er zu Rechten des Vaters, auch in der Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde, ist unser König. Das alles ist Zeichen seiner Kraft. Und diese Kraft hat er dann zweitens auch bei uns offenbart, indem er uns aus dem Tode, aus der Knechtschaft an Satan, ja aus der persönlichen Verdorbenheit, Verderbtheit in der Sünde herausgeholt hat. Davon sagen dann die ersten drei Verse in Kapitel 2. Und so sind wir beim zweiten Teil im Epheserbrief angekommen, der von Kapitel 2, Vers 4 bis Ende Kapitel 2 geht. Kapitel 3 beginnt dann schon der dritte Teil. Was ist nun der Titel oder die Überschrift dieses zweiten Teiles des Epheserbriefes? In diesem zweiten Kapitel oder diesem Teil des zweiten Kapitels geht es auch um unsere Heilsvorrechte. Sie sind hier Gegenstand der Besinnung. Im ersten Kapitel waren sie Gegenstand des Betens, des Überbetens, des Lobens. Hier sind sie Gegenstand des Bedenkens. Paulus bedenkt die Vorrechte, ganz besonders das Vorrecht der Versöhnung, aber auch grundsätzlich. Auch dieser Teil hat zwei Abschnitte, so wie Kapitel 1 zwei Abschnitte hatte, so hat Kapitel 2 zwei Abschnitte. Der Epheserbrief ist sehr, sehr einfach aufzuteilen. Es gibt verschiedene Aufteilungen, aber ich finde diese Aufteilung im Wesen des Briefes und höchst einfach und bin auch dankbar dafür. Die zwei Teile wären folgende. Verse 4 bis 10, das liegt praktisch auf der Hand. Mit zwischen 10 und 11 ist ein Bruch im Text. 4 bis 10 geht es, schreibt Paulus, über die Liebe Gottes im Heilsgeschehen. Er beschreibt dort, wie man gerettet wird. Und ganz besonders wird in Versen 4 bis 10 die Liebe Gottes betont, durch diesen ganzen Text. Da geht es um Gottes Erbarmen uns gegenüber. Also er bedenkt das Vorrecht der Rettung. Ja? Das ist das Thema. Im zweiten Teil geht es auch um diese Vorrechte, die bedacht werden. Hier ganz speziell geht es um die Versöhnung. 11 bis 22 schreibt Paulus über die Versöhnung mit Gott und miteinander. Denn wer mit Gott versöhnt ist, der wird auch mit seinem Bruder versöhnt. Die eine, die vertikale, die senkrechte Linie, ist organisch eins mit der waagerechten Linie. Unsere Beziehung zueinander ist abhängig, fließt aus der Beziehung zu Gott, ist organisch eins mit dieser Beziehung. Gehen wir nun weiter ein auf diese zwei Teile in Kapitel 2. Nehmen wir zuerst den ersten Teil, 4 bis 10, diesen Abschnitt. Die Heilsvorrechte werden hier bedacht und es geht in besonderer Weise über die Liebe Gottes im Heilsgeschehen. Aber Gott, der reich an Erbarmen ist, machte wegen seiner großen Liebe, mit der er uns liebte, auch uns, die wir tot waren in unseren Übertretungen, zusammen mit Christus lebendig. Hier hat Paulus kürzere Sätze. Ich sagte Ihnen wohl gestern, 1 Vers 3 bis Kapitel 2 Vers 3 sind ganze zwei Sätze. Lange Sätze. Lange Atem braucht es, bis man da durchkommt. Denkatem. Aber hier ist es etwas leichter mitzukommen. Durch Gnade seid ihr Gerettete. Vers 6. Und er erweckte uns mit ihm und setzte uns mit ihm in den himmlischen Bereichen, in Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten den unermesslichen Reichtum seiner Gnade, Gnade ist ein Ausdruck von Liebe, also es geht immer um die Liebe, Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus zur Schau stelle. Denn, Vers 8, durch Gnade seid ihr Gerettete, durch den Glauben. Dieses nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Denn sein Gebildetes sind wir. Wie wollten wir dann etwas für ihn bilden, machen, leisten, wenn unsere Taten sein Werk sind und wir selbst sein Werk sind? Denn sein Gebildetes sind wir in Christus Jesus erschaffen. Wir waren ja eine Null vorher. Was ist erschaffen? Man macht etwas aus nichts. Ja, und wenn wir nichts waren, wie wollten wir dann nur das leisten? Sehen Sie, wie Paulus das betont, ja? Wir wollten durch Werke gerettet werden. Nicht nur hatten wir keine Werke, die wir Gott darbringen können, sondern wir selbst existierten noch gar nicht, ja? Wir mussten noch erst erschaffen werden. So nichtig ist dieser Gedanke, Gott imponieren zu wollen, ja? Das ist eine sehr starke, doppelte Betonung in Vers 10, 9 und 10. Sein Gebildetes sind wir, in Christus Jesus erschaffen, zu guten Werken, die Gott bereitete. Er hat auch unsere Werke bereitet, zuvor, damit wir in ihnen wandeln sollten. Das ist also der erste Abschnitt, der von der Liebe Gottes spricht, zu uns, die wir gerettet sind. Was steht nun in diesen Versen 4 bis 10 über die Liebe Gottes? Paulus schreibt von der Retterliebe Gottes, ich will Ihnen einen Überblick geben, nicht eine Wort-für-Wort-Exegese. Paulus schreibt von der Retterliebe Gottes. Und diese Liebe zeigt sich an etwa 4 oder 5 Stellen. Erste Stelle, 4 und 5, Verse 4 und 5. Die Liebe Gottes zeigt sich in seinem Erbarmen. Erbarmen ist ein Ausdruck von Liebe. Liebt jemand, dann kennt er Erbarmen mit bedürftigen Menschen. Es gibt Menschen, die kennen kein Erbarmen. Das ist ein Zeichen, dass sie auch Liebe nicht kennen. Erbarmen ist eine Form von Liebe. Wer liebt, der beginnt sich zu erbarmen um andere. Nun heißt es, aber Gott, der reich an Erbarmen ist. Das erste Wort stellt diesen Abschnitt in Beziehung zu dem Vorhergehenden. Die Bibel ist ein organisches Buch, nicht einfach hier ein Paket und dann ist das fertig und dann etwas ganz Neues hier, wie wenn wir mehrere Bibeln hätten. Nein, nein, es ist ein Guss, ein großer Satz Gottes. Aber Gott, aber ist ein Wort, das gegenüberstellt. Vorhin war es so, aber jetzt ist es so, es ist anders. Warum das Aber? Nun, wenn wir noch einmal die Verse 1 bis 3 gedanklich überfliegen, dann wissen wir bald, warum das Aber, nicht wahr? Dreierlei kennzeichnete uns, bevor wir zu Gott, zu Jesus kamen. Und diese drei dürfen wir nie vergessen. Vergessen, was dahinten ist? Ja. Aber was meint Paulus? Was vergessen? Was ich tun wollte. Aber nicht, was er tat. Das sollen wir nie vergessen, was er tat. Das vergessen wir nicht, was dahinten liegt. Gerade aufgrund dieser Erbarmung in Römer 12, Vers 1, sollen wir immer wieder bewegt werden, motiviert werden, unseren Leib darzubringen, sodass Gott mit diesem Leib einen Dienst bekommt. Ein Lob und einen Dienst. Also das sollen wir nicht vergessen. Das ruft Paulus hier wieder in Erinnerung. Im zweiten Teil, dann wieder im zweiten Abschnitt, ab Vers 11. Aber Gott, was waren die drei Kennzeichen? Vers 1, wir waren tot. Das heißt, von Gott abgeschnitten. Und wer von Gott abgeschnitten ist, ist tot. Wir haben ein Enkelchen, eine Enkelin im Himmel, tot geboren, aber so spät, dass das Gesetz des jenes Landes, in dem die Tochter wohnte, verlangte, es musste ordentlich bestattet werden. Es war ein Mensch, aber tot geboren. Eine Zäsur kommt zwischen Kind und Mutter. Und das Kind stirbt. Ja. Ein Ast ist am Baum, schönen Blättern oder Nadeln, je nachdem. Und eines Tages merkt der Förster oder der Gärtner, oh oh, da sind gelbe Blätter. Meine Frau hat viele Pflanzen im Haus und sie hat sie sehr lieb. Das kann man schon sagen, obwohl man eher Menschen liebt, aber sie liebt auch gerne diesen. Geht gern um mit ihren Blumen und Pflanzen. Und ich schaue auch, sie auch auf ab und zu an. Und dann merke ich auch, aha, die Verbindung da zwischen diesem Blatt und dem Ast oder dem Ästchen, Zweig, und die Verbindung der anderen Blätter hat eine andere Farbe. Oho. Und immer wieder habe ich gemerkt, Blätter fallen ab. Ob dies vielleicht ein Zeichen ist, dass hier der Tod einsetzt. Ich habe oft und gern nachgedacht über Johannes 15, die ersten Verse. Jesus, der Weinstock, wir die Reben. Und dann frage ich mich, was ist das, wenn der Tod beginnt zu wirken in einer Rebe und die Verbindung nicht mehr so ist? Und dann habe ich versucht herumzuhören und zu fragen, weiß jemand, was da geschieht? Natürlich, wenn ein Ast vom Wind angerissen wird, ist ein Bruch, das ist klar. Ist vielleicht noch so ein kleiner Teil, durch den noch etwas Saft fließen kann, das kann ich verstehen. Und dann stirbt der Ast ab. Aber jetzt sehe ich keinen Bruch. Was kann da geschehen? Gibt es Krankheiten? Und wenn es eine Krankheit ist, was geschieht da zwischen Stamm und Ast? Oder zwischen Ast und Zweig. Was geschieht da? Und da bin ich einmal wir sind eingeladen zu einer Mahlzeit zu Freunden. Und ich bringe wieder diese Frage wieder auf, denn sie bewegt mich immer wieder. Und dann sagt die Frau, da bist du beim richtigen Mann gelandet. Ihr Mann ist Spezialist, ja, er weiß mit Bäumen umzugehen. Gut, dann frage ich ihn. Ja, sagt er, es gibt Krankheit und dann wächst da etwas und das schneidet die Verbindung ab zwischen Zweig und Ast oder Ast und Baum. Wir sind mit dem Herrn verwachsen, aber da kann etwas dazwischen kommen und kann diese Verbindung stören. Wir leben vom Weinstock. Aber wenn diese Verbindung unterbrochen wird, dann stirbt etwas in uns ab. Und wir haben nicht mehr dieselbe Liebe, wir sind kalt geworden. Und gibt es Leute, die diese Liebe nicht kennen, weil etwas abgestorben ist in ihnen. Das macht sich dann auch breit in der Beziehung zu anderen. Das ist etwas sehr Trauriges. Nun kommen wir zurück. Tod in Übertretung und Sünde. Es gibt Menschen, die haben keine Beziehung zu Gott, weil sie durch die Sünde abgeschnitten worden sind von Gott. Sind nicht wahre, lebendige Äste am Weinstock oder Reben am Weinstock oder Äste am Stamm Jesu. Tod in Sünde. Vers 2. Wir sind solche, die unter der Herrschaft, unter dem Machthaber des Fürsten in der Luft stehen. Er ist der Machthaber. Er ist der Fürst dieser Welt. Das wird ein anderes Bild gebraucht. Satan ist ein Herrscher in dieser Welt und wir sind von zu Hause aus seine Untertanen. Und wer dort seinen König hat, seinen Lebensbereich, der ist abgeschnitten von der Gemeinschaft mit Gott. Tod in Sünden, aber Anhänger auch Satans in seinem Königreich, in seinem Bereich. Das ist ja die Situation eines jeden Nichtchristen. Er mag es nicht wissen, er mag es nicht wahrhaben wollen, aber so ist es, sagt uns die Schrift, sie tut uns die Augen dafür auf. Und drittens, von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Paulus spricht hier in der ersten Person, wir Juden. Auch wir waren wie Nichtjuden, wie die anderen, wie ihr einmal. Auch wir, kein Unterschied zwischen einem Juden und einem Heiden, ob religiös oder nicht religiös, ob gottesfürchtig oder Heide, alle sind tot in Sünden, Anhänger regiert von Satan und verderbt, das heißt in Sünden geboren und total unfähig zu Gott zu finden. Adam findet nicht zu Gott. Gott muss ihn suchen. Und jedes Kind Adams, jeder Sohn Adams und Evas seitdem, findet nicht mehr zu Gott. Alle Menschen, alle Nichtchristen, kommen nicht zu Gott. In den Dingen dieser Welt mögen sie sehr klug sein. Jesus sagte, auch die Menschen dieser Welt können sehr klug sein. Manchmal klüger als die Kinder Gottes. Ja. Die, Gott sei Dank, etwas einfach werden, kindlich werden. Manchmal auch kindisch, aber das ist dann nicht die Schuld unseres Vaters. Das ist dann wieder etwas anderes. Aber in der Tat werden wir abhängig. Und das heißt, dass wir manchmal die Klugheit der Welt verloren haben. Und da müssen wir umdenken und eine neue Klugheit lernen. Wir sind anders als Nichtchristen. Wir sind anders, als wir früher waren. Man mag klug sein für die Dinge dieser Welt. Aber man tappt in der Dunkelheit, was Gott betrifft. Das ist mir in letzter Zeit wieder wichtig geworden. Und dann merke ich, wenn die Leute, die ich jetzt da so sehe, ob die in Weiden sind oder Amberg, wo wir heute waren, oder sonst wo, in der Bahn treffe ich sie an, alle diese Menschen, von denen ich vielleicht denken muss, sie sind nicht Christen. Wenn die nicht das Licht des Wortes Gottes bekommen von aus dem der Bruder las, dein Wort ist Licht auf meinem Wege. Wenn dieses Wort ihnen nicht gesagt wird, bleiben die im Dunkeln. Sie finden nicht zu Gott von sich aus. Verderbt, unfähig zu Gott zu finden. Es bedarf unseres Lichtbringens. Wir müssen ihnen das Wort Gottes sagen. Und wenn sie dieses Wort hören, dann kann der Heilige Geist beginnen, in ihnen zu wirken. Und dann kann etwas in ihnen wachsen, ein Zug zu Gott. Das wirkt alles Gott. Das kennen Sie aus eigener Erfahrung, nicht wahr? Sie brauchen nur Ihre eigene Bekehrung zu erzählen, dann ist das wiederholt, was ich sage. Das sind die Kennzeichen von Nichtchristen. Tod in Sünde, im Machtbereich Satans, verderbt und verloren, unfähig zu Gott zu kommen, unter dem Zorn Gottes, aber Gott. Das war nicht das Letzte. Aber Gott hat eingeschritten, hat gehandelt. Und zwar nicht als Richter, sondern als Retter. Aber Gott, der reich an Erbarmen ist, das soll niemand sagen, dass Gott ein böser Gott wäre. Wenn es so viel Krieg gibt, ja, dann muss, ja, dann zieht man schon seine Schlüsse. Ja, aber in Deutschland gibt es nicht Krieg, also muss es einen Gott geben. Diese Schlussfolgerung zieht man nicht, nicht wahr? Nur wenn es Krieg gibt, dann gibt es keinen Gott. Und wenn es keinen Krieg gibt, dann dürfen wir tun, was wir wollen, ja? Nein, wenn es uns so gut geht, dann müsste es doch einen Gott geben, der uns so gnädig ist, ja? Aber Gott, der reich an Erbarmen ist, machte wegen seiner großen Liebe, da merkt man die Verbindung zwischen Erbarmen und Liebe, mit der er uns liebte, auch uns, die wir tot waren, in unseren Übertretungen, noch einmal Vers 1 wiederholt, zusammen mit Christus lebendig. Die Retterliebe Gottes zeigt sich in Erbarmen und in Vers 5 Ende zeigt sie sich als Gnade. 5 Ende bis Vers 8 spricht Paulus von der Liebe als Gnade, die Gnade als Form der Liebe. Durch Gnade seid ihr Gerettete. Im Grundtext ein Substantiv. Luther übersetzt, ihr seid gerettet. Ja, und das macht uns dann zu Geretteten. Wir sind jemand, fertig gerettet. Ja. Durch die Gnade seid ihr Gerettete. Wir stehen auf dem Felsen. Und jetzt wird erzählt, wie das geschah. Er erweckte uns mit ihm aus dem Tode, ließ uns auferstehen und setzte uns mit ihm in den himmlischen Bereichen. Wir sind mit Jesus quasi gen Himmel gefahren. Wir sind aus dem Tode, als er auferstanden, wir auferstanden, als er gen Himmel fuhr, sind wir auch gen Himmel gefahren. Das geschah alles in Christus. In Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten, das sind die Zeiten der neuen Welt, oder der Zeiten, die nach uns kommen, in der Zukunft. Er hat uns gerettet, damit er weiterhin uns seine Freundlichkeit zeige. Denn Gott will seine Freundlichkeit zeigen, er will lieben, damit er in den kommenden Weltzeiten den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus zur Schau stelle. Und bis in alle Ewigkeit hinein wird er zur Schau stellen seine Gnade, seine Liebe. Das ist seine Aussicht, nicht wahr? Denn, Vers 8 spricht auch noch von der Gnade, durch Gnade seid ihr Gerettete. Gnade ist die Liebe Gottes, die sich als Gunst zum Ausdruck, die als Gunst zum Ausdruck kommt. Durch den Glauben, das ist wieder unsere Seite, von Gottes Seite ist es freies Geschenk, Gnade. Von unserer Seite ist es Vertrauen, Glauben. Wenn es Glauben ist, dann haben wir es als Geschenk angenommen. Diese zwei Begriffe, Gnade und Glaube, sind zwei Begriffe, die Paulus gebraucht, um den Christen zu zeigen, schaut einmal, es war nicht unsere Leistung. Von seiner Warte aus war es Gnade, ein Geschenk. Von unserer Warte aus war es einfach Nehmen, im Vertrauen. Wir haben seiner Botschaft vertraut, wir haben ihm Vertrauen geschenkt und haben seine Gnade angenommen. Haben nichts leisten müssen. Ein Geschenk haben wir angenommen, das ist Glaube. Und dann betont er es noch weiter. Und dieses nicht aus euch, nicht dieser, kennen Sie Grammatik? Kennen Sie die deutsche Sprache? Haben Sie noch was, oder haben Sie auf der Schule gelernt? Heute wird nicht Grammatik nicht groß geschrieben, so wie viele Wörter nicht mehr groß geschrieben werden, die eigentlich groß geschrieben werden müssten, ja. Aber aus verschiedenen Gründen. Wenn Sie noch etwas Grammatik kennen, dann sollte klar sein, dass ein Pronomen dasselbe Geschlecht haben muss wie das Nomen, das heißt der Substantiv, auf den das Pronomen Bezug nimmt. Ist das griechisch? Ist das böhmische Wälder? Ja. Ganz plastisch, Beispiele sind Licht, nicht wahr? Der Mann, das im Wirtshaus saß, sagte mir,
Gutes Deutsch? Sie wissen nicht? Sie dürfen ja oder nein sagen. Gutes Deutsch?
Nein,
Katastrophe. Katastrophe, sagt man hier. Der Mann, das im Wirtshaus saß. Nein, was muss ich sagen? Der Mann, der im Wirtshaus saß. Der, in diesem Fall Artikel, aber in diesem Fall ein Pronomen. Das heißt, ein Wort, das wir gebrauchen, das für ein Dingwort, ein Hauptwort steht. Mann ist das Hauptwort, ein Name von einer Person. Und der bezieht sich auf diesen Mann. Und Mann ist männlich, deshalb muss auch das Pronomen männlich sein. Ich darf nicht ein weibliches oder ein sächliches Pronomen gebrauchen, wenn ich mich jetzt auf einen Namen ziehe, ein Hauptwort. Ich darf nicht sagen, die Frau, der mir das sagte, ja, sondern die Frau, die das sagte. Der Artikel muss übereinstimmen. Also, wenn es so wäre, wie manchmal oder sehr oft behauptet wird, Glaube, dieser Vers würde lehren, Glaube sei eine Gabe Gottes. Dann müssten wir eigentlich so lesen. Durch Gnade seid ihr gerettete, durch den Glauben und dieser nicht aus euch. Gottes Gabe ist er. Aber so steht es nicht geschrieben. Gottes Gabe durch den Glauben und dieses nicht aus euch. Ja, ist es dann vielleicht die Gnade? Nein, Gnade kann es auch nicht sein, denn Gnade ist weiblich. Glaube ist männlich und wir haben hier ein sächliches Pronomen. Dieses ist ein Pronomen, ein Fürwort und es ist sächlich. Und wir haben nur drei Geschlechter, männlich, weiblich und sächlich. Und wir haben hier drei Gedanken und drei Geschlechter. Die Gnade, der Glaube und das etwas, dieses, nicht aus euch. Also bezieht sich weder auf die Gnade noch auf den Glauben, sondern auf was dann? Ja, wovon spricht Paulus? Er gebraucht hier kein besonderes Dingwort, aber die Sache, von der er spricht, ist das Heil, die Rettung. Durch Gnade seid ihr Gerettete und er erweckte uns und so weiter. Durch die Gnade seid ihr, Vers 8, Gerettete, gerettet worden. Durch den Glauben, von Gott aus durch Gnade, gerettet das Heil. Und dieses, das Heil, nicht aus euch. Das heißt, er will das jetzt noch einmal betonen, nicht aus euch. Wie wenn er die falsche Lehre von der katholischen Kirche schon als Prophet vorausgesehen hätte. Nicht, dass dort der einzige Ort ist, wo von Werkleistung die Rede ist. Aber sehr, sehr stark, nicht wahr? Das kennen Sie. Als ob das noch extra betont werden müsste. Nicht aus Werken. Dann denken wir an den Apostel Petrus, der mindestens zweimal, wenn Sie katholischen Menschen helfen wollen, dann sprechen Sie viel vom ersten Papst Petrus und was er gesagt hat. Denn er hat sehr gute Worte für seine Freunde. Es ist in keinem anderen das Heil als in diesem einen Namen. Wer hätte das besser sagen können als der erste Papst, nicht wahr? Petrus. In keinem anderen. Oder 1. Petrus 1. Er kauft nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem teuren Blut Jesu. Als ob das vorher erkannt wurde, prophetisch, hat Gott in sein Wort einbauen lassen. Klare Antwort auf dieses Problem. Keine Leistung unsererseits. Aus Gnade, aus Glauben, das ganze Heil nicht aus uns. Und dann noch einmal, Vers 9, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Denn sein Gebildetes sind hier. Also, die Heilsvorrechte, die Liebe Gottes, lässt sich zeigen oder zeigt sich im Erbarmen Gottes, 4 und 5, in der Gnade Gottes und in Versen 8 und 9 in der Gabe Gottes. Und dann in Vers 10 zeigt die Liebe Gottes sich in seinem Schaffen. Das ist Retterliebe, dass wir erschaffen wurden, neu gebildet. Das ist ein weiterer Grund, denn, nicht neuer Satz, sondern weiterer Beleg, dass die Rettung Liebe und Gnade Geschenk war. Die Liebe zeigt sich in seinem Schaffen. Und als letztes gehen wir noch einmal durch den Text und weisen auf noch ein fünftes hin. Wir beachten, dass durch den ganzen Text ein Gefüge sich zieht. Ein präpositionales Gefüge, das heißt eine Wortgruppe, die mit einer Präposition beginnt. An, auf, hinterin, neben, über, vor, zwischen, das sind Präpositionen. Und wenn eine Wortgruppe mit so einem solchen Wort beginnt, dann ist das ein präpositionales Gefüge. Ist auch ein schweres Wort, aber so ist es nun einmal. Und dieses Gefüge in Christus, durch Christus, für Christus, das sind Formulierungen, die uns helfen, etwas anderes besser zu verstehen. Wie geschah es? Wo geschah es? Warum geschah es? Und hier haben wir die Formulierung in oder durch Christus. Und diese Formulierung durchzieht den ganzen Verse 4 bis 10. Mit anderen Worten, wenn es um die Liebe Gottes geht im ganzen Text, dann will Paulus uns sagen, die Retterliebe Gottes zeigt sich grundsätzlich in Christus. Das ist der Ort, in dem Gott seine Liebe offenbart. In seinem Erbarmen, in Christus. In seiner Gnade, in Christus. In seiner Gabe, in Christus. In seinem Schaffen, in Christus erschaffen. In Christus, ja. Das ist der Ort, in dem diese vielfältige Liebe sich zeigt. Er ist das Vehikel, das Transportmittel seiner Liebe. Wir kommen zum nächsten Teil, zum nächsten Abschnitt. In den Versen 11 bis 22 schreibt Paulus über die Versöhnung im Besonderen, die Versöhnung mit Gott und miteinander. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst im Fleisch von den Völkern wart, hier hat es verschiedene Übersetzungen, Luther übersetzt Heiden, das ist heute nicht mehr klar genug. Denn die Unbekehrten um uns sind von der Schrift her das, was man heute Heiden sagt. Aber das Wort Heide ist nicht ganz das richtige Wort. Das Wort, das hier gebraucht wird, meint oder besagt oder wird gebraucht in der Bibel sehr oft von solchen Menschen, die nicht aus dem jüdischen Volk, israelitischen Volk kommen, sondern aus anderen Völkern, die nicht Israel sind. Da wird auch übersetzt aus den Nationen, aber doch das ist irreführend, denn es geht hier nicht um Nationen. Sie waren nicht Nationen, sie waren Menschen, einzelne Menschen in den Nationen. Und deshalb muss man wohl am besten übersetzen, einfach von den Völkern oder sie gehörten zu den Völkern. Einzelpersonen, nicht aus Israel stammend, sondern aus irgendwelchen anderen Völkern. Darum denkt daran, dass ihr früher, die ihr im Fleisch von den Völkern wart, das heißt, was die natürliche Geburt betrifft, die Unbeschnittene genannt werden von der sogenannten Beschneidung, Israeliten haben diese Menschen die Unbeschnittenheit genannt, das war ein Kennzeichen des Unterschiedes. Israeliten waren beschnitten und die Nicht-Israeliten normalerweise nicht. Die am Fleisch mit der Hand geschieht, das heißt, das war etwas Menschliches, aber Gott hat hier jetzt von sich aus gehandelt, dass ihr zu jener Zeit ohne Messias wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, ohne einen Messias, ohne einen Erlöser, der im Neuen Testament Christus genannt wird, und den Bündnissen der Verheißung Fremde und keine Hoffnung hattet und ohne Gott wart, aber doch noch immer in der Welt. Man ist da, aber ohne einen Gott, ohne einen Retter, ohne Hoffnung. Furchtbar. Merken Sie, wie Paulus hier parallel geht zu den Versen 1 bis 10. 1 bis 3 hat er ja auch die Situation aufgezeigt. Nur da etwas anders. Da hat er uns gesehen wie einzelne Menschen. Hier sieht er uns wie zu einer Gruppe gehörend. Auch einzelne Menschen, aber die eine Gruppe ist die Juden, Volk Israel, und die andere Gruppe sind die Menschen, die in den Völkern wohnen. Und jetzt kommen aus beiden Gruppen Menschen, die gerettet sind. Und Paulus beschreibt, wenn ihr aus diesem Lager kamt, wo Israel das nicht Israel war, dann hattet ihr alle die Vorrechte, die die Israeliten nicht, die die Israeliten hatten, die hattet ihr nicht. Diese hatten die Verheißungen, die hattet ihr nicht. Diese hatten den Bund, ja Bündnisse, mehrere Bündnisse, die hattet ihr nicht. Die hatten die Verheißung von einem kommenden Erlöser, den hattet ihr nicht. Und so weiter. Die hatten Gott, den wahren Gott. Ihr hattet Götter, aber die waren keine Götter. Ihr wart also ohne einen Gott. Und dennoch, Gott hat sich nicht nur ihre erbarmt, sondern hat sich eure erbarmt. Und davon spricht Paulus hier. Das ist ein großes Vorrecht, dass auch wir, die wir nicht Juden waren, mit Gott versöhnt werden durften. Darum denkt daran. Denkt, denkt, denkt. Nicht einfach unterhalten lassen. Wenn Sie an Gottesdienst kommen, denken Sie. Und die Sie das Wort Gottes sagen, sagen Sie so, dass die Leute denken müssen. Nicht einfach so mit einem Löffel runtergefüttert bekommen. Oder Achim erzählte vorhin, als wir noch bei ihm waren, dass er im Krankenhaus einmal war und dann hat er eine Operation gehabt, wo er nicht gut essen konnte. Und da hat die Krankenschwester ihm mit dem Löffel Joghurt gegeben, sodass er das runterkriegen konnte. Und so lassen sich viele Christen das gefallen. Sitzen da, manchmal haben sie Kaugummi da. Kein Wunder, dass sie nichts aufnehmen können. Ja. Aber dann soll noch so ein bisschen Joghurt dazwischen kommen. Bitte flüssig, ja, sodass es nicht zu viel Arbeit kostet zu kauen. Ja, da komme ich nicht mit, ja, das ist so schwer und so weiter. Gut, ich mache es noch einfacher. Wir müssen denken, Brüder und Schwestern. Gott hat es gefallen, uns über das Ohr nahe zu kommen. Er hat viel Bildliches gebraucht. Er hat sich gezeigt in Engelform, in Menschenform. Abraham hat er sich gezeigt wie ein Mensch. Aber dann verschwindet er bald. Er hat Wunder getan, Kinder Israel durch das Rote Meer gebracht und so weiter. Das war sehr sporadisch, hier und da. Ja, Jesus ist hier gewesen, aber nur einige Jahre haben sie ihn gesehen. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt er zu Philippus. Aber dann ist er wieder weg. Und die meiste Zeit besteht die Verbindung zwischen dem unsichtbaren Gott und uns mittels Wort. Hier, wissen Sie, wo Ihre Ohren sind? Nicht an den Beinen, sie sind hier im Kopf. Das Ohr ist das Tor zum Kopf. Und das Wort kommt von Gott, vom Wort Gottes. Und es kommt an meinen Kopf. Und hier muss es bedacht werden, wie die Maria es tat. Die Maria bedachte alle diese Worte, die sie da hörte. Bedenken, bedenken, bedenken. Machen Sie mal ein Bibelstudium zu Hause. Bleistift, Konkordanz oder einfach Ihre Bibel mit Parallelstellen. Und dann versuchen Sie mal alle die Stellen aufzuspüren, die vom Denken, vom Überlegen, vom Sinn sprechen und so weiter, vom Verstand, all die Verse. Das ist ein sehr interessantes Studium. Aber Sie merken schon, ich muss mich selbst disziplinieren, ich muss selbst hier jetzt denken, wie ich durchkomme. Paulus beschreibt hier, ich gebe Ihnen jetzt die Überschrift, den Überblick. Paulus beschreibt hier in den Versen 11 und 12, die Vorgeschichte unserer Versöhnung. Übrigens, dieser zweite Abschnitt in Kapitel 2 ist sehr einfach zu fassen, zu verstehen. Ich gebe Ihnen Wörter, die alle mit vor beginnen. Das Vorrecht der Versöhnung, beides mit V übrigens, Vorrecht der Versöhnung. Und dieses Vorrecht der Versöhnung beschreibt er, Verse 11 und 12, spricht er, von der Vorgeschichte, 13 bis 16, beschreibt er den Vorgang und 17 bis 22 die Vorteile der Versöhnung. Vorgeschichte, Vorgang, Vorteile der Versöhnung. Noch einmal zurück. Verse 11 und 12, Vorgeschichte. Vers 11 erfahren wir, wer wir waren. Wer waren wir? Das ist die Vorgeschichte, das gehört zur Vorgeschichte. Wer waren wir denn eigentlich? Vers 12. Was hatten wir nicht? Was mangelte uns? Was hatten wir nicht? Worin bestand unsere Not? Ja. Warum bedurften wir einer Versöhnung? Das wird in Vers 12 gesagt. Das ist der erste Teil, die Vorgeschichte. Dann haben wir den Vorgang der Versöhnung in den Versen 13 bis 16. Da beschreibt Paulus den Vorgang. Zwei Teile hier, 13 und 14 Anfang, die Hauptaussagen. Da haben wir die Hauptaussagen. Vers 13, was geschah denn eigentlich? Und durch wen und wie geschah es? 14 Anfang auch. Nun aber, in Christus seid ihr, die ihr früher fern wart, nahe geworden durch das Blut Jesu Christi. Was geschah? Durch das Blut kamen wir nahe zu Gott. Wo? Durch wen geschah es? In Christus. Ist Christus nahe bei Gott? Und wie? Und wenn sie in Christus sind, dann müssen sie nahe bei Gott sein, nicht wahr? Weil Christus nahe ist. Vorher fern, weil außerhalb von Christus. Aber jetzt sind wir zu Jesus gekommen und Jesus ist nahe bei Gott. Und wenn wir in ihm sind, dann sind wir nahe bei Gott. Durch das Blut Christi, denn er ist unser Friede. Er ist unser Friede, in Personform. Haben wir ihn, dann haben wir Frieden. Und dann, 14 Mitte bis Vers 16, haben wir die Erklärung von dem, was geschah. Es gehört immer noch zum Vorgang. 14 Mitte bis Vers 16 wird der Vorgang erklärt. Wieso sind wir zum Frieden gekommen? Er, der die beiden eins machte, das fasst es zusammen. Das andere ist dann Erklärung dieser Erklärung. Er machte die beiden eins. Wer sind die beiden? Das sind Versöhnte aus Israel und Versöhnte aus den Völkern. Diese beiden macht er eins, eine Gruppe, ja, einen neuen Menschen, heißt es, Vers 15. Einen neuen Leib, einen neuen Menschen, eine neue Menschheit entsteht. Die alte kommt von Adam her, die neue kommt von Christus her. Er ist der erste Mensch der zweiten Menschheit. Aber zugleich ist er der letzte Mensch der alten Menschheit. Das heißt, er räumt auf mit der alten Menschheit. Und kommen wir dann zu Jesus, dann kommen wir aus der alten Menschheit zur neuen Menschheit, in Christus, nahe geworden. Und in seinem Fleisch die Scheidewand, so geschah es, die Scheidewand, das heißt den Zaun, abbrach. Die Feindschaft, da er das Gesetz mit dessen in Satzungen gefassten Geboten außer Kraft setzte. Es ist immer noch da, Sie können es nachlesen in den fünf Büchern Mose, aber es ist außer Kraft getreten. Warum? Weil ich gestorben bin. Verfügt das Gesetz noch über eine Leiche? Nein. Fertig. Nicht, weil das Gesetz gestorben wäre. Es ist immer noch da. Aber die Menschen sind gestorben, über das Gesetz über die das Gesetz verfügen sollte. Wenn ich gestorben bin, hat das Gesetz mir nichts mehr zu sagen. Und ich bin mit Christus gestorben. Bin aber auferstanden, aber wohne jetzt in einem anderen Land. Ja? Und die Gesetzgebung gehört aber für das andere Land. Nur, mit einmal merke ich, Moment einmal, anderes Land schon, aber wir haben denselben Präsidenten. Oh, was jetzt? Der regiert in beiden Ländern. Derselbe Präsident. Christus war König in Israel. Und derselbe ist König in der Gemeinde. Und jetzt muss ich das mal so bedenken. Was heißt jetzt Gesetz, Evangelium? Bis ich merke, es geht um dieselbe Ethik. Es geht um dasselbe grundsätzlich, nur auf eine andere Art und Weise. Vorher war das Gesetz ein Zaun um mich her und ich stieß mich immer an diese Pfähle, ja. Kam immer an diesen Zaun heran. Und jetzt, wo ich in Jesus bin, ist der Zaun in mir.
Dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Psalm 119, Vers 11. Das Evangelium, das Wort Gottes, der Wille Gottes ist jetzt in mir. Und das Gesetz ist ein Wille in mir. Eine Liebe. Aber es geht um dieselbe Sache. Das ist eine Spannung, die Gemeinde Jesu immer wieder gekannt hat und muss fertig werden. Wie kann Paulus sagen in Römer 10, Vers 4, Christus ist das Gesetzesende, und dann im nächsten Brief 1. Korinther sagen, sagt nicht das Gesetz so? Ja. Das ist die Spannung. Ja. Der Gott des Alten Testamentes und der Gott des Neuen Testamentes, dasselbe Gott, hat nie etwas anderes gewollt. Aber die Art und Weise, wie es zustande kommt, ist etwas anderes. Jetzt tut Gott es selbst. Vorhin verlangt es von Israel. Es verlangt es von niemandem. Er selbst hat es getan. Und er kommt in mir wohnen und jetzt tut er es. Major Thomas hat ein Buch geschrieben. Ist falsch übersetzt worden, der Titel. Das heißt im Deutschen, es braucht Gott um... Jetzt habe ich es vergessen. Aber der Titel, den Thomas, Mario Thomas gesetzt hatte, war folgender. Es braucht Gott, um Mensch zu sein. Nicht es braucht Gott, um, damit wir, uns geholfen wird, für ihn zu leben. Nein, ich kann kein Mensch sein, wenn nicht Gott Mensch ist in mir. Christus in mir. Wir kommen zum Schluss. Also, Gott schafft etwas Neues. Die Feindschaft ist auf die Seite gesetzt. Den Zaun abbrach die Feindschaft, da er das Gesetz mit den dessen in Satzungen gefassten Geboten außer Kraft setzte, damit er die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen schaffe, das heißt zu einer neuen Menschheit, und so Frieden stifte zwischen uns. Weil wir jetzt Frieden mit Gott haben, haben wir im neuen Menschen in der Gemeinde Frieden miteinander. Deshalb können Menschen verschiedener Nationen, Farbe und so weiter in Frieden miteinander leben, weil wir alle versöhnt sind mit einem und demselben Vater und Gott. Und die beiden in einem Leibe durch das Kreuz, am Kreuz, mit Gott versöhne, da er das, durch dasselbe die Feindschaft tötete. Also, in diesen Versen beschreibt Gott den Vorgang der Versöhnung. Jetzt in den letzten Versen 17 bis 22 beschreibt er 5 Vorteile der Versöhnung. Die Vorteile. Vers 17, das Angebot des Friedens. Wie der Hohepriester aus dem Tempel kommt oder aus dem Heiligtum kommt am Versöhnungstag. Das Blut ist dort angebracht. Gott ist versöhnt und jetzt kommt der Hohepriester zurück. Und darf das Volk wieder neu begrüßen. So kommt Jesus gleichsam aus dem Heiligtum, aus dem Tode hervor und bringt Frieden. Kommt zu seinen Jüngern, zeigt ihnen die Hände. Shalom. Und die denken, er grüßt sie. Ja, das tut er. Aber damit sie wissen, dass es mehr als ein Gruß, sagt er noch einmal, Shalom, und zeigt ihnen die Hände. Das ist nicht ein billiger Gruß, meine lieben Freunde. Ich bin am Kreuz gewesen. Hier ist eben die Zeichen. Und jetzt kann Friede sein zwischen euch und meinem Vater, weil ich dazwischen stehe. Shalom, Friede, Versöhnung. Er kam aus dem Grab, er kam wieder, Auferstehung heißt das, und brachte Frieden. Juden und Heiden, Heiden und Juden, wir gehören dazu. Nachdem er gekommen war, brachte er die gute Botschaft Frieden. Das Angebot des Friedens ist das erste Vorrecht. Das zweite Vorrecht, Vers 18, den Zutritt zum Vater. Wissen Sie, warum Jesus am Kreuz starb? Damit wir beten können. Niemand kann beten, wirklich beten, außer der Christ. Weil die Bahn frei ist. Er kommt an. Der Vorhang ist zerrissen, er kommt an. Er ist in Christus und nur in Christus ist Zugang in die Gegenwart des Vaters. Im Griechischen steht hier Pros, das heißt bis in die Gegenwart des Vaters.
Merken Sie aber in Vers 18 die drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater ist das Ziel, der Sohn ist die Straße und der Heilige Geist ist das Fahrzeug. In einem Geiste, durch Christus, auf dieser Bahn, auf diesem Weg, hin zu Gott, in die Gegenwart Gottes. Sodass wir jederzeit jetzt Zugang haben. Einen Zugang, den niemand anders hat als nur die Versöhnten. Wir haben das Vorrecht der Versöhnung. Drittes Vorrecht. Mitgliedschaft in der Familie Gottes, Vers 19. So seid ihr also nicht mehr Fremde und Ausländer, sondern Mitbürger der Heiligen. Die Heiligen waren die Engel, sie waren die Frommen in Israel, sie waren die ersten jüdischen Christen und jetzt sind wir hinzugekommen. Die große Familie Gottes der Heiligen schließt uns jetzt ein. Und Hausgenossen Gottes, das Wort Familie gibt es nicht in der Bibel. Dafür hat die Bibel das Wort Haus. Wir könnten hier schreiben Familiengenossen. Wir wohnen in der Familie Gottes, sind eingegliedert worden durch die Wiedergeburt. Vers 20 haben wir das vierte Vorrecht, ein zuverlässiges Fundament, das Wort Gottes. Es ist abgeschlossen, fertig. Fundament, das Propheten und Apostel gelegt haben. Christus ist dieses Fundament. Wir sind aufgebaut auf ihm und in ihm. Wobei Christus Jesus oder Jesus Christus selbst der Haupteckstein ist. Und das letzte Vorrecht, 21 und 22, das Vorrecht, ein Tempel Gottes zu sein. Ihr seid eine Wohnung Gottes. In welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst. Die sind lebendige Steine, sagt Petrus. Die sind nicht tote Steine. Stellen Sie sich vor, die Steine dieses Hauses, ich weiß nicht, woraus sie gebaut ist, aber wenn es Backsteine sind oder andere Steine, die würden mit einmal lebendig werden, die würden wachsen. Ja, dann würde das Haus größer werden. Tote Steine werden vom Schutthaufen der Welt geholt und die werden lebendig gemacht und eingegliedert. Und jetzt ist das ein lebendiges Haus. Zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel, das heißt einem Tempel, der für einen ganz besonderen göttlichen Zweck da ist, im Herrn, in welchem Herrn und Tempel auch ihr mitgebaut werdet. Lassen wir uns bauen. Lassen wir uns behauen. Lassen wir mit uns umgehen. Lassen wir uns gebrauchen. Mitgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geiste. Im Heiligen Geist geschieht das. Von Anfang bis Ende. Er ruft aus der Welt, er macht neu, er begleitet uns, er bekräftigt uns, er führt uns, er gibt uns seinen Frieden. Das ganze Thema des Heiligen Geistes klingt hier an. Wunderbares Wort Gottes, nicht? Wir könnten bis 12 Uhr, kein Wunder, dass Paulus über 12 hinausging, ja? Wunder ist es, dass jemand einschläft. Aber irgendwann muss man auch aufhören, auch Paulus muss dann irgendwann aufhören. Das wollen wir jetzt auch machen. Wir wollen beten. O Herr, wir danken dir, dass dein Wort wirklich Speise für unsere Seele ist. Speise, die wirklich bis ins ewige Leben reicht. Und wir danken dir, Herr, dass wir für dieses Brot nichts arbeiten müssen im alten Sinne. Und doch wollen wir uns bemühen, dass nur diese Speise unsere Speise sei. Wir wollen uns befleißigen zu essen und zu kauen und zu verdauen und dann in der Kraft derselben während vieler Tage dir dienen. Schenk es uns, Herr, und lass uns wirklich bei dir bleiben und dir dienen, von ganzem Herzen. Wir bitten, Herr, dass dieses Kapitel, diese Worte uns noch später, wenn wir mehr darüber nachdenken, noch zum Trost und Segen werden. Und hilf uns jetzt im weiteren Bedenken deiner Wahrheiten und in der Gemeinschaft. Amen.